Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ja, während gerade erste Koalitionsinformationen zur Ampel im Bund durchsickern, es heißt ja, dass das Bildungsministerium von der FDP besetzt werden soll, stellen wir hier, bis mehr Klarheit da ist, noch ein paar andere Fragen. Zum Beispiel, wie digital ist das Lehramtsstudium in Deutschland? Sind die neuen Abschlusstitel Bachelor und Master Professional in der Praxis angekommen? Und wie geht es eigentlich Musikstudierenden in der Corona-Pandemie? Hier ist Campus und Karriere, das Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist Kate Malaike. Wer in Deutschland Lehrerin oder Lehrer werden möchte, kann sein Studium vor dem Start ins Referendariat noch immer ohne Digitalkompetenz abschließen. Diese Information gibt heute der Monitor Lehrerbildung, der regelmäßig einen Blick auf die Lehrerbildung in Deutschland wirft. Ja, und diese Nachricht muss man erstmal verdauen in Pandemietagen wie diesen. Und man fragt sich, wie das eigentlich sein kann, dass nur 20% der Hochschulen verpflichtende Angebote für alle Lehramtsstudierenden unabhängig vom Lehramtstyp machen. Denn das wurde im Monitor ebenfalls festgestellt. Für den Stifterverband wirkt an dieser Erhebung Bettina Jorzig mit, die den Programmbereich Lehre und akademischen Nachwuchs leitet. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Malaike.
Wenn nur 20% der Hochschulen verpflichtend Digitalkompetenzen im Studium verankert haben, heißt das, 80% tun das gar nicht oder eben nur nicht verpflichtend?
Letzteres. An 80% der Hochschulen gibt es tatsächlich Angebote zum Erwerb digital bezogener Kompetenzen, aber die werden überwiegend nur im Wahlpflichtbereich angeboten. Das heißt, im Wahlpflichtbereich kann man sich für diese Veranstaltungen oder eben auch für andere Lehrveranstaltungen zu einem anderen Thema entscheiden, wie beispielsweise Gesundheitserziehung oder den Umgang mit Inklusion.
Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der das jetzt gerade hört, fast vom Stuhl fällt, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, so richtig, dass die Lehramtsausbildung in Deutschland da noch so hinterherhinkt, gerade in Zeiten, wo wir möglicherweise wieder bald in Homeschooling denken müssen. Jetzt fragt man sich natürlich, woran liegt das, dass das so lange dauert und offenbar noch überhaupt nicht flächendeckend verpflichtend angekommen ist in der Lehramtsausbildung. Gucken wir erstmal auf die Hochschulen.
Die Hochschulen bewegen sich bei der Gestaltung der Lehramtsstudiengänge in einem Rechtsrahmen, der von den jeweiligen Ländern vorgegeben wird. Und erstmal müssen sie das umsetzen, was ihnen vorgegeben wird. Sie haben natürlich gewisse Gestaltungsoptionen und diese nutzen sie vor allen Dingen eben in den Wahlpflichtbestandteilen. Hier könnten sie einfach noch entschlossener sein, beispielsweise im Wahlpflichtbereich in quer durch alle Bestandteile des Lehramtsstudiums, also nicht nur in den pädagogischen Bestandteilen, wo solche Wahlpflichtangebote bis jetzt überwiegend angeboten werden, sondern auch in den fachlichen und fachdidaktischen Anteilen des Studiums verstärkt solche Angebote machen und auch offensiver eine entsprechende rechtliche Vorgaben von den Ländern einfordern.
Die Länder sind da offenbar noch stärker in der Pflicht. Die haben noch nicht schnell genug umgesetzt, hören wir aus ihren Worten. Jetzt gab es aber und gibt es noch die Qualitätsoffensive Lehrerbildung, die seit 2015 von Bund und Ländern zusammen viele Millionen Euro in die Lehrerbildung und deren Verbesserung fließen lässt, unter anderem auch in die Digitalisierung. Was sollen denn jetzt die Länder als erstes tun?
Die Länder sollten aus meiner Sicht als allererstes ihre rechtlichen Rahmenvorgaben für die Gestaltung von Lehramtsstudiengängen anpassen an die und die Strategie Bildung in der digitalen Welt umsetzen, die die Kultusministerkonferenz bereits 2016 verabschiedet hat. Da heißt es, dass Digitalisierungskompetenzen nicht als eigenes Unterrichtsfach eingeführt werden sollen, sondern sich vom ersten bis zum letzten Schuljahr an allen Schulformen, also von der Grundschule über alle weiterführenden Schulen bis hin zu den beruflichen Schulen, durch jedes Unterrichtsfach ziehen sollen, weil das einfach eine Querschnittskompetenz ist. So etwas wie eine neue Kulturtechnik, die überall ihren Platz haben muss. Und um dieses Ziel zu erreichen, heißt das, dass auch alle Lehrkräfte, egal für welche Schulform sie ausgebildet werden und egal für welches Unterrichtsfach, diese Kompetenzen erwerben müssen. Erstens mal zum Einsatz neuer Medien im Unterricht, aber auch zu thematisieren, wie verändert sich durch die Digitalisierung das Unterrichtsfach als solches. Und das muss eben dementsprechend in allen Lehramtsstudiengängen seinen Platz haben und eine entsprechende rechtliche Umsetzung in den Rahmenvorgaben der Länder steht vielfach noch aus.
Also wenn jetzt die Politik und die Hochschulen kein Tempo aufnehmen, sich der Sache nicht noch mal stärker annehmen, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass, um mal das Beispiel von Gymnasien zu nehmen, erst in 20 Jahren, nämlich ab dem Jahr 2040, davon ausgegangen ist, dass alle Lehrkräfte diese Kompetenzen beherrschen und dementsprechend auch alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten diese Kompetenzen zuverlässig an der Schule erwerben können. Das bedeutet das.
Wer in Deutschland auf Lehramt studiert, bekommt aktuell nur bei 20% der Hochschulen verpflichtend Digital- und Medienkenntnisse vermittelt. Das ist ein Ergebnis des heute veröffentlichten Monitors Lehrerbildung, der zusammen von der Bertelsmann Stiftung, dem Zentrum für Hochschulentwicklung, der Robert-Bosch Stiftung und dem Stifterverband erstellt wird. Besten Dank an Bettina Jorzig. Und weil wir gerade schon beim Thema Lehrkräfte sind, in Berlin haben sich SPD, Grüne und Linke bei ihren Koalitionsverhandlungen jetzt auf eine definitive Wiedereinführung der Lehrerverbeamtung verständigt. Für die Hauptstadt sei es ein extremer Standortnachteil, wenn dies alle täten, nur Berlin nicht. Es müsse verhindert werden, dass jedes Jahr 700 Lehrkräfte in andere Bundesländer abwanderten, hieß es. Für unser nächstes Thema müssen wir die Uhr jetzt ein bisschen zurückdrehen. Vor etwa 2 Jahren, nämlich Anfang 2020, wurden mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes 2 neue Abschlussbezeichnungen eingeführt, die auch für einige Kritik gesorgt haben. Denn mit dem Bachelor und dem Master Professional soll die höhere Berufsbildung mit der akademischen auch mit der Bezeichnung gleichgestellt werden. Aber ist das schon in der Praxis angekommen? Wer macht zum Beispiel den Bachelor Professional? Thomas Wagner beginnt seine Nachfrage in einer Backstube.
Riecht gut. Ja, weihnachtlich würde ich sagen, oder?
Benedikt Weiß, Mitte 20, führt seine Gäste gerne mal durch die Backstube des elterlichen Betriebes in Friedrichshafen.
Jetzt sind es halt die ganzen Weihnachtsgutslieferungen machen.
Seit kurzem ist Benedikt Weiß Konditormeister.
Ich darf mich jetzt auch Bachelor Professional nennen. Seit, ich glaube, Januar haben sie das jetzt in Deutschland so eingeführt, dass man sich jetzt Bachelor nennen darf.
Und zwar bereits seit Januar 2020. Bedeutet, zwar steht auf dem klassischen Schmuckmeisterbrief, den er in der Backstube aufhängen will, nichts vom Bachelor Professional. Laut Handwerkskammer Konstanz wird dieser Titel aber automatisch im Meisterzeugnis, einem Extradokument, aufgeführt. Vorausgegangen war eine Änderung des Berufsbildungsgesetzes, weil
das Handwerk immer schon sich natürlich dafür eingesetzt hat, für eine Gleichstellung von dualer Ausbildung und akademischer Bildung. Und hier hat man eben sehr lange dafür gekämpft, um hier diese Gleichstellung auch innerhalb der Titelvergabe zu erzielen.
Georg Hildner ist Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz und hat sich über Jahre hinweg für eine Gleichstellung des Meistertitels mit dem Bachelorabschluss eingesetzt. Denn gerade außerhalb Deutschlands sei zu wenig bekannt, was eigentlich hinter einem Meistertitel steckt.
Also ich denke, man wollte insbesondere hinsichtlich Globalisierung, hinsichtlich internationaler Märkte, es für jeden sofort verständlich machen, indem man eben den Bachelor Professional an der Stelle dann jetzt eingeführt hat und ein Meister ihn einfach mittragen kann.
Für mich gibt es da so von der Medaille zwei Seiten eigentlich.
Sagt der frischgebackene Konditormeister Benedikt Weiß. Zum einen glaubt er,
dass es an sich ja nicht schlecht ist, dass man jetzt eine neue Möglichkeit hat, sich zu nennen. Gerade auch jetzt für meine Generation, also etwas jüngeren Leute, da hat der Meistertitel, muss ich sagen, was ich jetzt so mitbekomme, ja, von meinem Umkreis her, einen anderen Stellenwert vielleicht als ein Bachelor oder ein Master. Ja, nicht so guten.
Insofern sei der Bachelor Professional durchaus eine Aufwertung seines Meistertitels. Allerdings,
die andere Sicht, für mich jetzt persönlich, ich bin jetzt ein Handwerker, ich bin eigentlich stolz, Konditormeister zu sein. Ich vergleiche jetzt eigentlich mich mit einem Bachelor in Europa, der was komplett anderes macht als ich, der eigentlich mit seinem Kopf arbeitet. Ich arbeite natürlich auch mit dem Kopf, aber viel mit meinen Händen, also viel mehr an der Praxis dran.
Ähnlich sieht das auch Raphael Nester aus Obertoringen im Bodenseekreis, der seit ein paar Monaten seinen Meisterbrief als Raumausstatter in der Tasche hat und sich damit ebenso Bachelor Professional nennen darf. Aber
das Bachelor of Professionals, würde ich jetzt sagen, bringt nicht wirklich einen Vorteil mit sich. Nicht mehr wie der Meister an sich.
Der junge Raumausstattermeister glaubt zudem, einen Trend zu erkennen. Abschlüsse im Handwerk werden nach seiner Beobachtung wieder mehr geachtet als noch vor ein paar Jahren.
Ich glaube, dass der deutsche Meister schon ein sehr hochgestufter Bildungsabschluss ist, der mit Sicherheit über dem Level von vielen anderen Ländern ist, innerhalb sowie auch außerhalb von der EU.
Grundsätzlich glaubt auch Georg Hildmann von der Handwerkskammer Konstanz an den Meistertitel als besonderes Markenzeichen Made in Germany. Allerdings sei eines ebenso klar, handwerkliche und akademische Ausbildung wachsen in Zeiten der Digitalisierung immer mehr zusammen.
Wenn ich mir also dann auch die Stichproben aus den Klausuren ziehe, da muss ich sagen, das ähnelt schon einem Bachelorstudium. Wenn ich jetzt mit Ingenieuren der Elektrotechnik spreche, dann sagen die, wow, das ist wirklich sehr anspruchsvoll.
Was aus Sicht des Handwerkskammerchefs durchaus rechtfertigt, dass sich ein Meister auch Bachelor Professional nennen darf. Eine Regelung, die auch für Meistertitel gilt, die vor Januar 2020 erworben worden sind. Dann muss allerdings ein rückwirkender Antrag gestellt werden, eine Möglichkeit, von der die Betroffenen auch Gebrauch machen. Von rund 300 Absolventinnen und Absolventen im Vorjahr haben etwa 50 einen solchen Antrag gestellt.
Soweit also unsere kleine Nachfrage, wie der Bachelor Professional im Handwerk in der Bodenseeregion inzwischen angekommen ist bzw. angenommen wird. Für die Einführung dieser beiden neuen Abschlusstitel hatte sich auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag damals stark gemacht. Dr. Oliver Heikhaus war dabei, der Bereichsleiter für Weiterbildung. Hallo.
Schönen guten Tag.
Im Beitrag ist ja deutlich geworden, dass da noch, sagen wir mal, ein Gewöhnungsprozess läuft. Wie werden Bachelor und Master Professional denn inzwischen in Deutschland angenommen? Was wissen Sie darüber?
Also es ist zunächst einmal sehr gut, dass für die Abschlüsse der höheren Berufsbildung die neuen Bezeichnungen Bachelor und Master Professional eingeführt wurden. Denn die neuen Begriffe helfen übrigens nicht allein im Handwerk, sondern auch bei Abschlüssen, die die Industrie- und Handelskammern prüfen, wie zum Beispiel Wirtschaftsfachwirt, Bilanzbuchhalter oder Industriemeister, diese auch international besser begreifbar und verständlich zu machen. Und sie bringen die Gleichwertigkeit von hochschulischen und Abschlüssen der beruflichen Bildung sprachlich sehr gut zum Ausdruck.
Haben Sie das denn schon verifizieren können? Gibt es darüber Befragungen?
Die Absolventen, die die neuen Abschlussbezeichnungen jetzt führen können, wie zum Beispiel der Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung, sind glücklich und zufrieden damit. Sie können sich natürlich auch weiterhin Bilanzbuchhalter nennen. Die beiden Bezeichnungen bestehen ja nebeneinander. Richtig ist aber auch, dass im Verantwortungsbereich der Industrie- und Handelskammern die Rückwirkung, wie sie beim Handwerk vorgesehen ist, der Gesetzgeber so nicht gewollt hat. Das heißt, wir reden also hier immer von frisch gebackenen oder künftigen Absolventen, die diese neuen Bezeichnungen bekommen können. Aber die sie kriegen, die freuen sich darüber.
Und die Frage, was das eigentlich ist, diese Frage hören Sie gar nicht mehr?
Die Frage kommt immer wieder, weil natürlich die höhere Berufsbildung mit ihren Abschlüssen weitaus weniger im Fokus steht als die hochschulische Bildung. Deswegen geht es auch immer darum, auch mit Hilfe vom Bachelor und Master Professional diese Abschlüsse in der Öffentlichkeit, gerade bei Jugendlichen, noch bekannter zu machen. Den Handwerksmeister kennen die meisten, den Industriemeister oder Bilanzbuchhalter im Zweifel weniger. Entsprechend groß sind daher auch im Bereich der höheren Berufsbildung die Fachkräfteengpässe in den Betrieben, wie der aktuelle der DAK-Fachkräftereport zeigt. Entsprechend gut sind aber auch die Job- und Karriereperspektiven derer, die einen solchen Abschluss haben.
Genau, die Karrieremöglichkeiten in der beruflichen Bildung deutlicher zu machen, das ist ja eine Aufgabe, die Sie sich schon lange vornehmen und die auch dringend notwendig ist, um eben auch ja, den Fachkräftemangel, den Sie gerade beschrieben haben, dem entgegenzuwirken. Jetzt haben wir viel über den Bachelor Professional gesprochen. Was ist denn genau der Master Professional? Für wen ist das interessant und warum?
Der Master Professional ist zum Beispiel der geprüfte Betriebswirt, ist jetzt Master Professional in Business Management, ein hochwertiger Abschluss auf dem Niveau des hochschulischen Masters mit sehr viel theoretischem Know-how, was dort vermittelt wird, aber auch sehr vielen praktischen Fähigkeiten, die man dabei erwerben kann, also wirklich für die Macher und Vordenker im betrieblichen Alltag gedacht.
Damit wir das also richtig verstehen, die höher qualifizierende Berufsbildung umfasst 3 Fortbildungsstufen mit jeweils eigenen Bezeichnungen. Einmal den Berufsspezialisten, dann den Bachelor Professional und danach die 3. Stufe, der gerade geschilderte Master Professional.
Das haben Sie wunderbar erklärt, korrekt, so ist das.
Bei der Einführung, Herr Heikaus, war ja damals auch kritisiert worden, dass diese Begriffe vielleicht zu Verwechslungen mit den akademischen Abschlüssen führen könnten. Können Sie sagen, ob diese Verwechslungen erfolgt sind?
Wir hören von solchen Verwechslungen im Alltag so gut wie nichts. Wir meinen auch und haben auch immer schon so argumentiert, dass das Kürzel bzw. die Ergänzung Professional hinlänglich unterscheidet von den hochschulischen Abschlüssen. Im Übrigen ist es auch ein bisschen die Quadratur des Kreises am Ende. Wenn Sie mit den Begrifflichkeiten herausstellen wollen, dass die Abschlüsse der höheren Berufsbildung gleichwertig sind zu den akademischen, dann liegt es auch nahe, dass man eine sprachliche Parallele sucht, aber eben mit dem Unterscheidungsmerkmal Professional. Und das funktioniert aus unserer Sicht an dieser Stelle gut.
Sie denken, das Ziel, was mit der Einführung dieser beiden neuen Titel und Bezeichnungen erreicht werden sollte, ist erreicht?
Das Ziel ist insofern noch nicht erreicht, als wir immer noch gemeinsam die Abschlüsse der höheren Berufsbildung noch bekannter machen müssen. Der Fachkräftebedarf, der Fachkräftemangel der Unternehmen ist in diesem Segment sehr groß. Im IHK-Bereich haben wir 60.000 Prüfungsteilnehmer rund pro Jahr. Das können gerne noch mehr sein, damit die Unternehmen hier die Fachkräfte bekommen, die sie dringend brauchen. Am Ende bietet die höhere Berufsbildung auch für jeden Einzelnen ausgezeichnete Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Industrie- und Handelskammern und auch die Handwerkskammern informieren da gerne.
Wie werden die neuen Abschlussbezeichnungen Bachelor und Master Professional eigentlich angenommen, die seit etwa 2 Jahren die höhere berufliche Bildung auch sprachlich mit den akademischen Abschlüssen gleichstellen sollen? Dazu war das Dr. Oliver Heikaus, der Bereichsleiter für Weiterbildung beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag ist. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Kein Publikum, keine Konzerte, keine Beschäftigung. Kulturschaffende sind von der Corona-Pandemie bisweilen stark betroffen. Und das bekommen natürlich auch diejenigen mit, die gerade zum Beispiel Musik studieren. Das Ansehen eines solchen Studiums ist hoch und ein Studienplatz nicht leicht zu bekommen. Wie also wirken sich die Corona-Folgen aus? Martina Senghas hat sich an der Musikhochschule in Mannheim umgehört.
Aus einem Zimmer in der Mannheimer Musikhochschule dringt Klaviermusik. Sie stammt von Max Lohse, der gerade Ludwig van Beethovens Pastorale übt. Der Klavierstudent ist 23 Jahre alt und hat 2016 direkt nach seinem Abitur angefangen zu studieren. Die Entscheidung fiel ihm nicht allzu schwer.
Ich habe schon noch viel mit meinen Eltern gesprochen, gerade auch, weil die beide nicht Musiker sind, sondern in Anführungsstrichen was Gescheites machen. Aber für mich persönlich war es irgendwie doch relativ schnell klar, dass ich das machen möchte, weil das mir so viel Spaß macht und so viel bedeutet. Und ich auch dachte, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann muss ich das doch machen, bevor ich es irgendwie vielleicht später bereue.
Für ihn war von Anfang an klar, dass er später unterrichten und als Pianist arbeiten möchte. Trotz Corona ist er zuversichtlich, dass ihm beides gelingen wird. Aber er gibt zu, dass die letzten anderthalb Jahre Spuren hinterlassen haben. Nicht nur bei ihm.
Wenn jetzt so viele Engagements und alles auf einmal weggefallen sind und man merkt irgendwie, ganz so wichtig ist irgendwie Kultur dann allen Menschen doch nicht so wirklich. Also ich glaube, da hat schon viele das auch zum Nachdenken angeregt, auch irgendwie sich ein bisschen was Festeres zu suchen oder vielleicht einfach sich nochmal breiter auch aufzustellen.
Ist ein Musikstudium ein Risiko? Rudolf Meister, mal großes Klavierprofessor und Leiter der Mannheimer Musikhochschule, meint, es sei auf keinen Fall riskanter als viele andere Studiengänge.
Natürlich versuchen wir auch die Personen, die wirklich geeignet sind, auszuwählen. Wir haben ja an Musikhochschulen den sogenannten Einzelunterricht, ein Student, ein Lehrer, und da spricht man wirklich über alles.
Und das heißt auch über Berufschancen und mögliche Berufsfelder. Die meisten Studierenden wüssten, dass sie sich nicht nur auf eine Solokarriere verlassen können.
Also der pädagogische Bereich ist natürlich der quantitativ größte Bereich. Und im künstlerischen Bereich muss man sich eben dann seine Nische suchen. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber man muss natürlich aktiv sein.
Und man muss lernen, wie man sich organisiert. Deshalb bietet die Hochschule neben der musikalischen Ausbildung inzwischen auch Kurse für Selbstmanagement, Kommunikation und digitales Auftreten an. Ein Stockwerk höher feilen die Gesangsdozentin Stefanie Granenfeld und ihre Studentin Michelle Marie Niklis an einem Stück von Mozart. Die Professorin meint:
Also das Ensembletheater, wie es noch zu der Zeit war, als ich angefangen habe, ist schon wesentlich volatiler geworden. Das heißt, viele Studierende jetzt im Gesang werden vielleicht nicht unbedingt ein festes Engagement haben, sondern verschiedenste Gastengagements haben oder auch noch freie Mitarbeit in einer der Rundfunkchöre oder noch eine halbe Stelle in einer Musikschule.
Die Gesangsstudentin Michelle Marie Niklis ist sich dessen bewusst, dass es nicht einfach wird.
Auf jeden Fall. Ich habe es aber natürlich auch erlebt bei anderen, die wirklich das Studium abgebrochen haben, weil sie eben keine Zukunftsaussichten mehr hatten. Und auch viele Kollegen, auch außerhalb des Studiums, die dann den Beruf wechseln mussten, gezwungenermaßen, weil sie eigentlich nicht wussten, wie sie über die Runden kommen.
Die Pandemie sei eine Art Brandbeschleuniger gewesen, meint Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrats. Das zeige eine aktuelle Studie unter Selbstständigen, die sogenannte Eiszeitstudie.
Die Ergebnisse der Eiszeitstudie, die der Deutsche Musikrat gemeinsam mit dem Institut für Kulturforschung aufgelegt hat, zeigen, dass 9,6% der Befragten zeitweilig einen anderen Beruf ausgeübt haben in der Pandemie, 2,2% komplett aus ihrem bisherigen Musikberuf ausgestiegen sind und 16,4% über einen Berufswechsel nachdenken.
Außerdem sei zu beobachten, dass Studierende nach bestandener Aufnahmeprüfung ihren Studienplatz nicht antreten, beziehungsweise nach bestandener Abschlussprüfung in eine andere Berufsausbildung wechseln würden. Konkrete Zahlen liegen allerdings noch nicht vor. Dennoch meint Christian Höppner:
Angehende Musikstudierende sollten sich nicht entmutigen lassen.
Denn Musik- und Kreativschaffende seien wichtig für die Gesellschaft. Dieser Ansicht ist man auch an der Musikhochschule Mannheim, wo die Studierendenzahlen nach eigenen Angaben konstant sind.
Und diese Meldung haben wir auch noch. Die eilige Umstellung auf Online-Prüfungen an deutschen Hochschulen im Sommersemester 2020 hatte Konsequenzen für die akademische Redlichkeit. Das zeigt eine neue Studie der Universitäten Mannheim, Augsburg und Landau. Eine deutschlandweite Umfrage unter mehr als 1600 Studierenden verdeutlichte, welche Konsequenzen die Umstellung auf das Prüfungsverhalten hatte. Und die Befragten haben gesagt, im Sommersemester 2020 in Online-Prüfungen deutlich häufiger geschummelt zu haben als in Präsenzprüfungen. Und damit ist Schluss für heute für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Weiter geht's hier mit Nachrichten und Corso, Kunst und Pop.